So, wir sind bis zum Kapitel 5 gekommen. Letztes Mal. Ich hatte mir zu viel vorgenommen. Ich wollte das Kapitel 6 noch mitmachen. Das wäre der logische Schluss gewesen, aber das ist schon immer logisch. Dann machen wir so weiter, wie wir kommen. Das heißt, wir sind noch immer in demselben Abschnitt. Machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, also diese Warnung vor dem Gericht durch die Babylonier über das Südreich Juda, und der Herr hat ihnen auch erklärt, warum dieses Gericht kommt oder diese Züchtigung kommt. Und da machen wir hier einfach jetzt weiter im Kapitel 6. Flieht ihr Söhne Benjamin aus Jerusalem hinaus, in Tekoa stoßt ins Horn, und richtet ein Signal auf über Bet Kerem. Denn Unheil erhebt sich drohend von Norden, ein großer Zusammenbruch. Tekoa kommt uns bekannt vor. Amos, Prophet Amos war aus der Stadt. Benjamin und Juda waren ja die zwei Stämme, die König David treu geblieben sind, beziehungsweise der Linie von David, Salomo und Rehobeam, dessen Sohn. Deswegen spricht er hier über die Söhne Benjamin in Jerusalem. Das lag in dem Gebiet von Benjamin, und Jeremia war ja auch aus dem Stamm Benjamin. Vielleicht spricht er deswegen auch ganz besonders zu seinem Stamm. Und das Unheil von Norden ist natürlich der Einfall der Babylonier. Die Schöne und die Verzärtelte vernichte ich, die Tochter Zion. Über sie kommen Hirten mit ihren Herden. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, die untreue Ehefrau sozusagen, ich mache mich schön, ich richte mich schön her, vielleicht wird mir das helfen, davon zu kommen. Aber das hat bei der Isabel nicht geklappt, und das wird auch hier nicht klappen, aber dieses Bild gebraucht er. Über sie kommen Hirten mit ihren Herden, sie schlagen rings um sie her Zelte auf, weiden sie ab, jeder seinen Bereich. Also sozusagen dieses Bild von einer Weide, die abgefressen wird und beraubt wird sozusagen. Heiligt einen Krieg gegen sie. Jetzt spricht Gott eigentlich zu den Feinden von Juda. Also er spricht zu den Babyloniern eigentlich. Das zeigt uns, dass diese Geschehnisse nicht einfach nur Zufall waren oder die Machtgelüste von irgendwelchen Herrschern oder Königen, sondern dass diese fremde Macht wirklich auch ein Werkzeug war in Gottes Hand, um sein Volk zu züchtigen. Also sie konnten jetzt nicht nur sagen, ja, die Babylonier sind schuld, die sind so grausam, die sind so machthungrig. Nee, Gott hat seine Finger im Spiel, sehr souverän, und er gebraucht sogar manchmal sehr zweifelhafte Werkzeuge. Und das tut er auch in unserem Leben. Ich denke, wir können in allen Umständen Gottes Hand sehen. Nicht immer sehen wir es wirklich, aber im Glauben dürfen wir es annehmen, dass Gott es zumindest zugelassen hat. Und dass Gott es gebrauchen wird. Oft sehen wir es erst, wenn wir zurückschauen. Ein paar Jahre später vielleicht sehen wir, was Gott bewirken wollte. Aber das ist eigentlich sehr beruhigend. Wir Christen, wir glauben nicht an Zufall. Nichts passiert zufällig. Und wenn Gott was zulässt, dann ist es auch nicht zufällig. Also nicht alles kommt ja von ihm. Manchmal sind das geistliche Angriffe auch. Aber Gott hat uns verheißen, dass wir es zum Guten verwenden wird. Und so dürfen wir immer auch Gottes Hand drin sehen. Und das fand ich sehr ermutigend von deinem Zeugnis, Bernd, dass du auch in dieser Situation, die jetzt nicht schön war oder geplant war, doch auch Gottes Wirken sehen konntest, und die Hand Gottes, die... Das fand ich sehr ermutigend, das zu hören. Also heiligt einen Krieg gegen sie, macht euch auf und lasst uns noch am Mittag hinaufziehen. Also dieser Eifer, Mittagshitze, Normalerweise ist jetzt der Zeit nicht unbedingt die beste Zeit zum Kämpfen, aber die sind so voll Eifer, Jerusalem zu erobern. In der Mittagssitze, lasst uns hinaufziehen. Und dann die Antwort von der anderen Seite, wehe uns, denn der Tag hat sich geneigt, schon strecken sich die Abendschatten. Vielleicht auch geistlich gesehen, es geht zu Ende, das Licht geht aus. Und dann sagen wieder die Babylonier hier, macht euch auf und lasst uns in die Nacht hinaufziehen und ihre Paläste zerstören. Also sogar in der Nacht, wenn es dunkel ist. Also zur Mittagshitze und in der Nacht, wo die normalerweise eine Pause eingelegt haben bei ihren Kämpfen damals. Die sind so eifrig. Lasst uns ihre Paläste zerstören, lasst uns Jerusalem platt machen. Denn so hat der Herr der Herrscher angesprochen, fällt Bäume und schüttet einen Wall gegen Jerusalem auf. Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll. Sie ist voll Unterdrückung in ihrem Innern. Und wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so lässt sie ihre Bosheit quellen. Von Gewalttat und Zerstörung hört man in ihr, ihre Krankheit und ihre Wunde sind beständig vor meinem Angesicht. Also hier aus dem Innern heraus kommt eine Quelle von Bosheit. Das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht Ströme der Bosheit. Aber Jesus hat uns auch gesagt, und das ist ein Spruch, den wir haben, wessen das Herz voll ist, es geht das Herz über. Jesus hat es so gesagt, das, was in unserem Innern ist, der gute Baum wird gute Früchte bringen, der schlechte Baum wird schlechte Früchte bringen. Also das, was das Wesen dieses Baumes ist, im Bild natürlich dieses Wesen eines Menschen ist, was in seinem Herzen drin ist, das wird irgendwann auch rauskommen. Und es war Bosheit in ihrem Herzen. Und dann sagt Gott, lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreißt, damit ich dich nicht zur Öde mache, zu einem unbewohnten Land. Also wie immer, Gottes Herz ist nicht zu richten eigentlich. Und wenn er Gericht ankündigt, ist sein erster Wunsch eigentlich, dass sie umkehren. Und er sagt immer, lass dich zurechtweisen. Ist nicht Gottes Herz zu richten, sondern Gottes Herz ist zu retten eigentlich.
Die Barmherzigkeit wieder in dem Vers drin. Hier steht, bessere dich, Jerusalem, ehe sich mein Herz von dir wende, und ich dich zum wüsten Lande mache. Also es gibt wieder eine neue Chance. Also sie sollen doch umkehren, sie sollen das erkennen. Immer so die Gnade Gottes wieder in dem Vers drin.
Es ist 5 vor 12, bitte kehr doch um. So spricht der Herr der Herrscher an, wie am Weinstock wird man gründliche Nachlese halten am Rest Israels. Lege noch einmal deine Hand an, wie der Winzer an die Ranken. Dieses Bild von Nachlese jetzt, ihr wisst ja, im Alten Testament, im Gesetz gab es diese Vorsorge für die Armen, die durften Nachlese halten, wenn die Leute ihren Weinberg abgeerntet haben oder ihr Feld abgeerntet haben, dann durften die Armen und Bedürftigen danach hinkommen und den Rest, der noch übersehen wurde oder einfach übrig blieb, weil es zu mühsam war oder aus welchem Grund auch immer, durften den letzten Rest noch abernten. Und so spricht der Herr, so werde ich Nachlese halten am Rest Israels. Also ihr werdet nicht davon kommen, Gott wird gründlich durchgreifen. Zu wem soll ich noch reden und wen warnen, dass sie hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten und sie können nicht Acht geben. Das einzige Mal, dass im Alten Testament davon die Rede ist, dass ihr Ohr unbeschnitten ist, spricht öfter von den unbeschnittenen Herzen. oder von unbeschnittenen Lippen auch. Hier spricht er von unbeschnittenen Ohren. Letztendlich spricht es über dasselbe. Es geht um das Innerste. Es geht nicht um die physischen Ohren, sondern ihre Unwilligkeit zu hören. Der Stephanus übrigens gebraucht diese Phrase auch im Neuen Testament, als er predigt hier gegen den Hohen Rat oder mit den Ältesten da im Streitgespräch ist, sagt er, Halsstarrigen, die mit unbeschnittenen Ohren. Also es geht um eine Herzenshaltung letztendlich. Sie lehnen das Wort ab. Zu wem soll ich noch reden und wen warnen, dass sie hören? Also die Worte sind umsonst eigentlich. Sie sind nicht gewillt zu hören. Und das war ja das große Drama, sage ich mal, von Jeremia, seinem Dienst. Der hat hier sein Leben lang gepredigt und keiner hat gehört. Wow. Wie würdest du den Dienst finden von Jeremia? Wer meldet sich freiwillig? Ich nicht. Jeremia selbst hatte gesagt, ach ja, ich will es eigentlich lieber lassen, aber es brennt in mir, wenn ich sage, ich will nicht mehr. Aber was für ein Dienst. Ich denke, im Leben von Jeremia sehen wir auch, dass Treue wirklich ist, einfach Gott gehorsam zu sein. Das ist Erfolg, einfach treu zu sein. Und es war ein wertvoller Dienst, obwohl er jetzt selbst nichts gesehen hat oder diese Frucht nicht gesehen hat. Keiner wünscht sich so einen Dienst, denke ich. Aber wenn Gott dich zu was beruft und es hat scheinbar keine Frucht äußerlich gesehen, glaube ich, war es trotzdem nicht umsonst. Und ich kenne Freunde, ich habe einen Freund, der war Missionar in Serbien und haben evangelisiert und nichts passiert. Aber manchmal gebraucht Gott einfach Menschen wie den Propheten hier. Leute kehren nicht um, aber sozusagen, er hat dich gebraucht, damit er sagen kann, das Gericht ist gerecht, was er über die Leute bringt, weil ich habe ihn an den Propheten gesandt, das wird er später auch noch sagen. Ihr habt die Botschaft gehört, aber ihr wolltet nicht hören. Das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden, sie haben keinen Gefallen dran und das ist natürlich... Wenn du das merkst in deinem Herzen, dass du kein Gefallen mehr hast am Wort Gottes und keinen Hunger mehr hast, dann ist das eine richtige Alarmglocke. Dann ist es wirklich kritisch. Das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Ich denke an die Stelle im Neuen Testament, wo es über Spötter spricht, die sagen, ja, wann kommt der Tag des Herrn, der ja auch ein Gerichtstag sein wird über die Ungläubigen, wann kommt er schon? Es läuft euch immer so wie bisher. Und Gott sagt, Gott lässt dich nicht spotten. Der Tag des Herrn wird kommen, wie der Frank gesagt hat, für manche, viele vielleicht, wie der Dieb in der Nacht und sie sind nicht bereit. Und ich bin voll vom Zornglut des Herrn, habe mich vergeblich abgemüht, ihn zurückzuhalten. Gieße sie aus über die Kinder auf der Gasse und zugleich über den Kreis der jungen Männer, denn Mann und Frau werden getroffen, der Alte wie der Hochbetagte. Also wieder dieses Bild von der Nachlese, es wird eine gründliche Nachlese sein, Gott bringt sein Gericht über das ganze Volk. Und ihre Häuser werden anderen übereignet, Felder und Frauen ebenfalls. Das war so typisch, wenn die Leute Krieg geführt haben, dass die Frauen dann versklavt wurden. Denn ich strecke meine Hand gegen die Bewohner des Landes aus, spricht der Herr. Also wieder Gott selber ist es, der das Gericht bringt. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Jetzt haben wir wieder das Warum. Sie machen unrechten Gewinn. Sie bescheißen einander, würden wir heute sagen, betrügen einander. Und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Also die Leute, die für Gott reden sollten eigentlich, die Geistlichen sozusagen, die Priester, die Mittler, alle üben Falschheit. Äußerlich religiös, selbst die Leiter, die religiösen Leiter, aber es ist eine Heuchelei. Und sie betrügen einander, sie nehmen einander aus, beuten einander aus. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Das war die Botschaft der falschen Propheten. Und da ist doch kein Friede. Und wir können uns vorstellen, wie sie das sagen konnten, etwa 100 Jahre vorher, ein bisschen mehr, ist ja die Armee der Assyrer gegen Jerusalem gekommen und unter Jesaja, da haben wir das gesehen. Und der König hat sich gedemütigt und der Engel des Herrn hat 175.000 Feinde erschlagen 85. und er hat 185.000.
Und dann hat er sich umgesehen, das Lager lag voll Leichen. Genau. Also am nächsten Tag, der Engel des Herrn hat alle, der Sanherib ist dann,
ja. Aber wir können uns leicht vorstellen, wie diese falschen Propheten das missbrauchen konnten. Vielleicht auch diese Prophetien im Alten Testament aus dem Kontext gerufen, wo Gott dem David eine ewige Herrschaft verheißt und ewig wird ein Nachkomme auf deinem Thron sitzen und er wird über Zion wachen und dann hat er 100 Jahre zuvor, als die damalige Weltmacht vor den Toren stand, sie sind nicht hereingekommen und wir können uns gut vorstellen, wie diese falschen Propheten das missbraucht haben und gesagt haben, ja, wir sind unter dem Schutz des Herrn und Jerusalem wird nichts passieren, im Tempel wird nichts passieren, obwohl sie diese Gerüchte wohl gehört haben von den Armeen und natürlich auch gesehen haben, was im Nordreich passiert ist, haben sie trotzdem Frieden prophezeit.
Später lesen wir dann die Begebenheit mit dem Hanania, der falsche Prophet und dieses ja. Joch.
Genau.
Und ja, Gott hat ihn sterben lassen quasi, weil es war ein falscher Prophet. Er hat ja, Frieden. Es kommt nicht so, wie Jeremia sagt. Und dann kam dieses eiserne Joch, glaube ich, auf seinen Nacken und das Zerstörerische. Mhm. Und ja, musste sich beugen. Also ja, da wurde das auch immer gleich auch bestraft von Gott damals. Er ließ ihn sterben, diesen falschen Propheten. Ja, heutzutage hat er noch bestimmt noch nicht gleich so.
Da gibt es auch viele Leichen heute, ne?
Zu folgen. Ja, ja. Dass man vorsichtig ist. Ja. Ich meine, da die vorhersagte Prophetie, das, was wir ja, die didaktische Prophetie, ist ja mehr zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung, was wir so praktizieren. Aber wenn man so Dinge so vorhersagen, die treffen dann nicht ein. Dann
ja, jeder, der sagt, so spricht der Herr, muss sich dran messen lassen. Ja, wenn es nicht eintrifft, dann ist er ein falscher Prophet. Deswegen würde ich mich nicht trauen, persönlich mich hinzustellen und zu sagen, so spricht der Herr.
Ja.
Außer es steht hier schwarz auf weiß, dann traue ich mich natürlich schon, so spricht der Herr.
Genau.
Aber ja, muss man vorsichtig sein. Gott hat natürlich im Alten Testament sehr, sag mal, äußerlich sichtbar auch gehandelt mit seinem Volk, um diese geistlichen Vorgänge hier auch sichtbar zu machen, diese geistlichen Konsequenzen. Ich meine, im Neuen Testament haben wir auch Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5, also gibt auch da diese Züchtigung bis zum Tod, wirklich, aber im Alten Testament sehen wir das natürlich noch viel, viel mehr. Und das ist natürlich auch das Bild für uns. Hier. Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben, Götzendienst. Doch sie schämen sich keineswegs, ja, Scham kennen sie nicht. Das ist ein Problem. Scham kennen sie nicht. Das erinnert mich an unsere Zeit heute, wo Leute perverse Dinge tun oder wirklich böse Dinge tun, betrügen, belügen. und Moral, was immer, und keine Scham. Es ist alles sehr offen und die Leute sind stolz drauf. Und, oh Mann, das ist ein Zeichen für eine Kultur, die nicht lang überleben wird, wenn dieses Gefühl oder dieser Konsens auch verloren geht für was ist richtig, was ist falsch. Heute geht es ja so weit, dass die Psychologen und die Therapeuten sagen, nee, Scham, das ist eigentlich was Schlechtes, Scham, nein, wenn man sich schämt, das muss man alles unterdrücken, das ist ja schon alles okay, na, steh dazu. Das ist alles nur wegen der Religion, wegen den Christen, na, die machen hier ein schlechtes Gewissen. Hey, schlechtes Gewissen ist von Gott geschenkt. Wenn du was Böses tust und hast ein schlechtes Gewissen, dann dank dem Herrn dafür, dass es nicht abgestumpft ist. Das ist ein Geschenk. Aber so diese Schamlosigkeit, wo man wirklich dieses Gewissen auch zum Schweigen bringt. Und heutzutage schämt sich ja fast niemand mehr für irgendwas. Niemand entschuldigt sich. Ich denke da auch gerade jetzt an die Vorwahlen in Amerika, wo die Kandidaten teilweise wirklich verrückte, beleidigende, falsche Sachen auch sagen und keiner entschuldigt sich. Wenn sie gefragt werden, ja, nehmen Sie es zurück, entschuldigen Sie sich. Nein. Es gibt keine Scham, das ist nicht cool, das gilt als Schwäche. Zu sagen, ich schäme mich, und wo keine Scham, auch keine Umkehr letztendlich, wo keine Überführung, und das ist das Problem hier, dass ihre Herzen so hart waren, ihr Gewissen so abgestumpft. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der Herr. So spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn. Weg der Vorzeit, 10 Gebote, Gottes Reden, als sie ihm nachgefolgt sind, versucht haben, ihm treu zu sein. Und ich glaube, es geht hier wirklich vor allem um die Herzenseinstellung. Es ist ja nicht so, dass wir je perfekt werden in unserem Leben. Ich glaube, wenn jemand, der Jesus wirklich lieb hat und ihm nachfolgen will und ihm gehorsam sein will, auf die Nase fällt, ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesending für Gott, weil er sieht das Herz, aber wenn das nicht da ist und diese schon, Gleichgültigkeit
schon im Voraus, auf wen er sich eingelassen hat, also unsere Welt hat, das ist das, ja, das weiß er alles schon im Voraus.
Also fragt nach den Wegen der Vorzeit, hier das gute alte Wort Gottes. Heute auch so viele Stimmen, die sagen, der Herr tut was Neues und irgendwie muss der Heilige Geist immer was Neues tun. Der Herr will was Neues tun. Ich glaube, der Herr will das Alte tun, was in der Apostelgeschichte getan hat. Also nicht immer alles, was neu ist, ist besser als das Alte. Auch den Mittelweg, wenn wir immer nur sagen, die gute alte Zeit und wir schauen nicht nach vorne, dann ist es auch verkehrt. Aber nicht alles, was neu ist, ist automatisch besser. Und ich habe das an Pastor Chuck immer geschätzt, wo immer diese neuen Strömungen kamen und wir müssen das machen und Gemeindebauphilosophien und Management und wir müssen die Ungläubigen fragen, was sie in der Gemeinde wollen und was immer da für neue, moderne Dinge da, Tricks durch die Gemeinde geschwappt sind, und er ist immer beim Wort Gottes geblieben. Nee, wir bleiben beim Wort Gottes. Wir lernen durch das Wort Gottes. Lass die Leute machen, was sie wollen. Tanzen, Kopfstand machen, Show abziehen, was immer. Marketingstrategien, wir bleiben beim Wort Gottes, Gott wird seine Gemeinde bauen, und ich schätze das, das hat auch so eine Stabilität, sage ich mal, Beständigkeit auch in unsere Bewegung gebracht, dass unser Pastor da wirklich einfach dran geblieben ist, und Leute haben ihm vorgeworfen, ja, das ist langweilig und du bist nicht offen und du bist so ungeistlich, du hörst nicht, ja, das Neue, was der Heilige Geist tun will, er ist immer am Wort Gottes geblieben. Und ich denke, Geschichte hat es auch bestätigt, dass es uns gut getan hat. Und interessant, viele von diesen Bewegungen sind ein Stück weit auch zurückgekommen. Diese Vineyard-Bewegung hat sich ja da getrennt und wollten in die Zeichen und Wunder und Propheten und was da alles kam. Und dann, war ich zufällig gerade in Amerika, kurz bevor der John Wimber, der Gründer von Vineyard, gestorben ist, war im Gottesdienst bei ihm, der war wieder genau zurück bei dem alten Wegen, hat einfach das Wort Gottes gepredigt, Vers für Vers, und hat gemerkt, dieser ganze Klimbim und dieses ganze Jagen nach irgendwelchen neuen Dingen, es hat dann letztendlich doch nicht die Frucht gebracht, die sie sich erhofft haben.
Toronto Segen.
Ja, das würde ich ja nicht mal mehr als was Neues sehen, sondern als was total kaputt ist.
Das sind mal Sachen vorkommen. Naja, ich habe halt, es muss jeder selber für sich verantworten, was er da macht und wie sich das da ja, anfühlt.
Ich denke mir dann manchmal, die Leute hatten Unterscheidung, bevor sie sich bekehrt haben, und dann bekehren sie sich und dann geben sie irgendwie ihren Verstand ab und laufen irgendwelchen Dingen nach.
Das ist die Frucht, ja.
Wo jeder Ungläubige guckt da drauf und sagt, okay, die Leute bellen im Geist und kotzen im Geist, so Dinge. Und der sagt, Leute, ihr seid doch bekloppt. Und die Leute, gerade in charismatischen Kreisen, rennen dem nach. Und weiß ich nicht, da ist echt schon ein Stück weit Blindheit auch dabei, denke ich.
Es gibt ja so eine Stelle im Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und unsere Gesellschaft, also wenn ich mal gucke, die Evolutionstheorie, die Erziehung, die Psychologie, die Schuldidaktik, alles, was ich im Blick nehme, es muss ja immer neu sein. Jede Woche neue Illustrierte. Und ein neuer Fachartikel in der Medizin. Und, aber das ist wirklich ein Hohn. Es ist ein Hohn und es ist ein falscher Friede. Und die Menschen können nicht mehr umkehren, weil alles verwässert ist, weil alles, wenn ich überlege, dass der Mensch lieber glaubt, dass er vom Affen abstammt, als mal zu forschen, wo komme ich denn eigentlich her? Oder auch in der Medizin, was die Menschen für verrückte Dinge tun. Ich meine, ganz viele Frauen in meinem Umfeld sind in therapeutischer Behandlung. Aber da klären die Lebensfragen, die sie eigentlich mit Jesus ganz gut klären könnten. So, ne? Das ist, es ist ein Irrsinn. Und es ist auch ein falscher Friede, weil die haben keinen Frieden. Die müssen da jede Woche hin, um wieder neu den Frieden zu bekommen. Es ist überhaupt nicht echt und nachhaltig, es ist nicht bleibend, es hat keine Substanz.
Und ein falscher Friede, wie ja. Die Propheten, die gesagt haben, ja. Friede, Friede. Also es gibt ja schon Leute, die dann vielleicht sagen, ja, ich habe einen Frieden, weil sie sich selber was vormachen und sich einreden, ja, es gibt ja keine Schuld und keine Scham und keine, ist alles okay und vielleicht kann ich da mit mir Frieden finden, mit dem, was ich tue. Es gibt ja diese in der Psychologie, die kognitive Dissonanz, also dein Verhalten passt nicht mit dem zusammen, was du eigentlich glaubst oder wovon du überzeugt bist. Und es gibt ja zwei Arten, diese Dissonanz, dieses Problem zu lösen. Entweder du kehrst um und tust Buße, würden wir sagen, oder du gibst deine Werte auf und versuchst alles wegzudiskutieren und versuchst dann Verhalten zu rechtfertigen. Und vielleicht finden Leute ein Stück weit Frieden da mit sich selbst, aber es ist ein falscher Friede. Mhm. Wie diese Propheten gesagt haben, Friede, Friede, aber wenn Gericht kommt, dann ist es kein Friede. Oder wenn die Leute sagen, ja, ich kann leben, wie ich will, weil Gott gibt's nicht und es wird kein Gericht kommen, ich bin niemandem verantwortlich. Ja, was wenn doch? Was wenn das die Wahrheit ist, die Gott uns hier sagt? Da ist manchmal ein heiliger Unfriede besser als ein falscher Friede. Er sagt, geht zurück zu dem Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also kehrt um, ändert euer Verhalten. Erinnert mich natürlich an das, was Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium. Wer zu ihm kommt, der wird Ruhe finden und Frieden finden für Seine Seele kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Da ist wahrer Friede, Friede mit Gott natürlich zuerst. Und ich kannte echten Frieden eigentlich gar nicht, bevor ich mit Jesus gehabt habe. Bevor ich nicht Frieden mit Gott hatte, war ich mit allen anderen auch in Unfrieden. Passiert jetzt auch noch, aber...
aber wir haben, müssen nicht erst einen Termin erst machen, dass wir zu unserem Therapeuten gehen. Und der hat auch keinen Urlaub, der ist nämlich 24 Stunden für uns da. Wenn wir nachts aufwachen. Das ist positiv.
Aber Sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Wir wollen nicht zurück zu dem alten Weg, zum Wort Gottes, zu Gottes Geboten. Das ist doch so altmodisch. Das ist doch vom letzten Jahrhundert oder 2000 Jahren. Was kann das noch heute? Hören wir auch immer wieder auf der Straße. Nach dem Weg wollen wir nicht gehen. Wir suchen nach allen möglichen, jedes neue New Age-Zeug oder so, was daherkommt und Meditation und Leute bauen sich irgendwelche Metalldinger unterm Dachboden ein, um die kosmische Strahlung abzuhalten und die verrücktesten Dinge, um irgendwie Frieden zu finden und schlafen zu können, Wünschelruten und alle möglichen Sachen. Also das ist alles gut, aber nee, bloß nicht zurück zu dem Alten, zum Wort Gottes. Und ich habe Wächter über euch bestellt, die rufen, achtet auf den Schall des Horns. Aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Die Wächter sind natürlich die Propheten, die Gott zu ihnen geschickt hat. Darum hör die Nationen und erkenne du Gemeinde, was mit ihnen geschieht. Höre es, Erde, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. Das war das Grundübel, dass sie Gottes Wort nicht hören wollten. Sie haben Gottes Stimme ausgeschaltet. Wozu soll mir denn Weihrauch aus Saba kommen und das gute Würzrohr aus fernem Land? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig und eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Also sie hatten diese äußere Religiosität, den Schein aufrechterhalten, duftenden Dinge, äußerlich alles schön. Heute würde man sagen, sie haben mit Weihrauch geschwenkt und haben ihre Gottesdienste gehalten. Aber sie haben nicht mehr gelebt, sie haben nicht wirklich umgekehrt von ihrem Herzen. Und Gott sagt, eure Brandopfer sind mir nicht wohl gefällig.
Gehorsam ist besser als, sagt er schon, der Samuel.
Genau, zu König Saul.
Ja, Gehorsam ist
besser als Opfern.
Viel mehr. Ja. Alles Mögliche zu opfern.
Ja. Gott ist nicht interessiert an Religiosität. Darum, so spricht der Herr, sie, ich lege diesem Volk Anstöße in den Weg, dass sie darüber stürzen. Väter und Söhne miteinander, der Nachbar und sein Nächster kommen um. Hat wahrscheinlich die Babylonier damit gemeint, mit den Anstößen. Mich erinnert es, dass Jesus gesagt hat, er ist der Eckstein, über den manche stolpern werden und fallen werden. Leute, die Anstoß nehmen an ihm. So spricht der Herr, siehe, ein Volk kommt aus dem Land des Nordens, eine große Nation macht sich auf vom äußersten Ende der Erde. Bogen und Krummschwert führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen. Ihre Stimme braust wie das Meer und auf Pferden reiten sie. Sie sind gerüstet gegen dich, Tochter Zion, wie ein Mann zum Krieg. Wir haben die Kunde von ihm vernommen, unsere Hände sind schlaff geworden, Angst hat uns ergriffen, Wehen wie bei einer Gebärenden. Zieht nicht hinaus aufs Feld und geht nicht auf dem Weg, denn der Feind hat ein Schwert, Schrecken ringsum. Tochter meines Volkes, gürte dir Sacktuch um und wälze dich in Asche, trauere wie um den einzigen Sohn, stimme bittere Klage an, denn plötzlich wird der Verwüster über uns kommen. Also er sagt ihnen hier vorher, was passieren wird. Ich habe dich zum Prüfer in meinem Volk eingesetzt, spricht jetzt Gott zu Jeremia, als eine Festung damit du ihren Weg erkennst und prüfst. Ist cool, dass Gott sagt, ich habe dich zu einer Festung gemacht. Ich denke, der Jeremia hat sich nicht so danach gefühlt. War ein sehr schwieriger Dienst, diese Worte dem Volk zu verkündigen. Ich habe dich zum Prüfer eingesetzt. Sie alle, die Widerspenstigen der Widerspenstigen, sie gehen als Verleumder umher. Sie sind Bronze und Eisen. Alle sind sie Verderber. Versenkt vom Feuer ist der Blasebalg, das Blei ist zu Ende vergebens, hat man geschmolzen und geschmolzen, die Bösen sind nicht ausgeschieden worden, verworfene Silber nennt man sie, denn der Herr hat sie verworfen. Also das Bild jetzt hier von Jeremia als einem, weiß nicht, wie man dazu sagt, Metallurgen vielleicht, also einen, der Metall geprüft hat, Gold und Silber, Edelmetall, weiches Metall. Und offensichtlich war Blei hier der Katalysator, der mithelfen sollte, die Unreinheiten an die Oberfläche zu bringen. Und dann haben sie es geschmolzen und die Unreinheiten sind aufgestiegen und dann haben sie die abgeschöpft. Und so wurde kostbares Metall, Silber hier, verworfenes Silber, das Silber gereinigt. Aber hier dieses Bild, ihr seid nicht Silber, sondern ihr seid wie Bronze und Eisen, wie hartes Metall, wie unreines Metall sozusagen. Verworfenes Silber nennt man sie, denn der Herr hat sie verworfen. Also sah nicht so aus, vielleicht waren sie versilbert. Könnten wir sagen, versilberter Stahl oder so. Namenschristen, würde man vielleicht heute sagen. Es war nicht das drinnen, was außen drauf war, bis von außen aus gesehen hat, und es hat der Prüfung nicht standgehalten.
Mogelpackung.
War nicht wirklich wiedergeboren, aber durchaus religiöse Menschen, Rituale durchgemacht, Opfer dargebracht. Hier meine paar Euro in Opferstock. Traditionen durchgemacht. Aber war kein wertvolles Metall. Und der Herr hat es verworfen. Das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah: Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn und rufe dort diese Worte aus und sprich: Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. Also jetzt haben wir hier die nächste Predigt von ihm, und zwar im Tempel steht er jetzt. Und das hat ganz schön Mut gebraucht, sich hier in den Tempel zu stellen und diese Worte zu verkündigen, alle, die vorbeikommen wollten.
Okay, doch der Bibelfilm Jeremia, da ist doch dann auch, wie er dann in den Tempel geht, das ist so da sein Anfang so. Ja, er soll ja eigentlich da opfern, aber das bringt er nicht fertig, irgendwie das Tier zu töten, und dann ist sein Vater so enttäuscht und irgendwie, ja, das. Und dann, ja, dann geht es dann plötzlich los, dann kommt der Geist Gottes über ihn und dann spricht er diese Worte aus. Und dann, was ist jetzt da mit dem passiert? Der hat ja noch nie geredet. Also so ging das irgendwo vonstatten. Mhm. Und das war so da in dem Film sein Anfang zu so einem schönen Bibelfilm da jetzt. Das war schon älter. Genau.
Sprich dieses Wort aus und sprich: Hört das Wort des Herrn, ganz Jude, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. Also diese Religiösen, das waren Tempelgeher, das waren Kirchengänger. Er spricht hier zu religiösen Leuten. Wie gesagt, versilbert, könnten wir sagen. Den äußeren Anstrich hatten sie, aber das Innere, sie waren nicht echtes Silber, sie waren Eisen, Bronze. Bronze übrigens, ein Metall, was oft für Gericht steht im Alten Testament. Aber sie gehen in die Kirche, sie machen ihre Rituale durch. Zu Ostern wird der Schinken geweiht, geopfert, all diese Dinge. Aber es ist nicht von Herzen. Folgen Gott nicht mit Herzen nach. Kennen ihn nicht persönlich. So spricht der Herr der Herrscher an, der Gott Israels: Macht gut eure Wege und eure Taten, denn ich will euch an diesem Ort wohnen lassen. Das ist sein Herz. Gottes Herz ist, er will segnen. Ich will euch nicht rausschmeißen. Ich will nicht richten. Ich will, dass ihr umkehrt, damit ich euch segnen kann. Das ist sein Herz. Wir haben so einen guten, wunderbaren Gott. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hört auf mit diesen Worten, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Chapel, ich gehe in die Chapel, ich gehe in die Chapel. Hey, die Chapel kann ich nicht retten, die kann ich auch nicht verändern. Diese äußeren Dinge, ich lese in der Bibel, ich lese in der Bibel, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich bin gefirmt. Das ist äußere Religiosität. Gott ist nicht interessiert dran, wenn das Herz nicht stimmt.
Der Paulus sagt ja, euer wahrer Gottesdruck sei, er hilft den Armen, Witwen und Weisen.
Ja, genau. Und er sagt hier, den Fremden die Weise nicht unterdrücken. Das waren Leute, die haben halt gottlos gelebt, im Prinzip, und sind dann Sonntag in die Kirche gegangen, würden wir heute sagen. Aber sie waren nicht echte Nachfolger, sie haben nicht wirklich gehorsam gelebt. Und Gott möchte, dass wir gehorsam leben. Aber sie waren nicht echt, sie waren nicht wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Sie hatten den Geist Gottes dann in sich, deswegen hatten sie auch keinen echten Heiligungsprozess, der normal ist eigentlich für jemanden, der wiedergeboren ist. Wie gesagt, es ist ja niemand perfekt von uns, aber sie wollen ja nicht einmal das Richtige tun. Jemand, der wirklich neu geboren ist, will Gott gehorsam sein, will das Richtige tun. Und wir fallen immer wieder auf die Nase. Ich glaube nicht, dass das große Ding ist, aber das Herz ist das Problem. Die wollen nicht mal, die wollen nicht hören, sie lehnen es ab, aber trotzdem das Religiöse. Wir sind ja so gute Christen und sie täuschen sich selbst letztendlich. Und das gibt es bei uns auch. Taufe, Konfirmation, wie viele Leute vertrauen drauf. Hier, wenn ich auf eine katholische Beerdigung gehe, wird immer gesagt, wegen der Taufe, er ist getauft, darauf vertrauen wir, deswegen bist du gerettet, du bist konfirmiert, ja, deswegen bist du Christ. Ich bin ja ein Christ, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, das ist eine falsche Sicherheit. Bist du bekehrt? Hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du wirklich Buße getan? Folgst du ihm nach? Ist es dein Herz?
Manchmal ist es auch Tradition. Ne?
Ja. Ja, aber es ist falsch beigebracht. Ich meine, das sagt ein Priester, der da vorne steht. Ich weiß, mein Vater ist ganz plötzlich gestorben und meine Mutter und ich sind dann zum Priester gegangen. Mein Vater ist katholisch gewesen und wir wollten, dass er sagt, wie wichtig es ist, wie schnell es vorbei sein kann. Und dass er doch bitte sagt, wie wichtig es ist, dass man sich bekehrt und dass man sein Leben übergibt. Und er hat genau das Gegenteil, er ist doch getauft. Und das hat er ganz deutlich, er ist getauft und er hat die Erstkommunion gehabt und ist gefilmt worden. Also
und Menschen vertrauen darauf. Das ist eine falsche Sicherheit.
Ja, und das war traurig, weil da waren so viele Leute, die gesessen haben. Die haben alle gewusst, der ist einfach umgefallen und war tot. Das wäre so eine Plattform gewesen, zu sagen, und seht, so schnell kann es um sein. Und das hat er nicht genutzt. Und das fand ich so schade, weil das war der Wunsch von meiner Mutter und mir, dass er den Leuten sagt, wie wichtig es ist, dass man sich bekehrt, dass man sich für Jesus entscheidet, dass man umkehrt, genau.
Aber wenn man selber nicht bekehrt ist, dann ist es halt schwierig. Tradition, Religion wird im Leben erhalten und Gott hat null Interesse an Religion. Ja. Gott ist interessiert daran, dass wir mit ihm leben und dass wir richtig leben, recht leben. Ich glaube, das wird heute auch in evangelikalen Kreisen manchmal verniedlicht oder vernachlässigt. Gott möchte, dass wir heilig leben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist sein Herz. Er möchte das. Und Sünde ist nicht irgendwie so eine Bagatellsache. Ah ja, pff, ja. So.
Ja, aber nicht nur vor den Menschen, weil oft ist in Gemeinden ja ganz besonders, dass man vor den Gemeindemitgliedern gut dasteht. Wichtig ist, dass jedem bewusst ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber das Herz. Und das ist so, wir können uns vor den Menschen verstellen, aber nie vor Gott. Der weiß wirklich, wie es in uns aussieht. Und das ist so entscheidend.
Das werden wir gleich sehen hier im Vers 11, da wird er genau das sagen. Aber stimmt, wir haben oft mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Und das ist das Grundproblem. Wenn es uns wichtiger ist, wie die Menschen über uns denken, als Gott, der uns immer sieht, über uns denkt.
Dann ist es so ein Bekenntnis, ich bin nicht, was andere Menschen über mich sagen oder denken. Das, ja, das macht euch frei oder es ist auch relaxed einfach. Ja, er weiß es, er, was er über mich denkt und was er über mich sagt, das ist wichtig. Klar wollen wir natürlich auch, dass die Menschen auch gut von uns denken, und das ist aber dann, das ist ja eine ganz normale Schlussfolgerung eigentlich. Wenn ich Gott gefalle, dann gefalle ich auch den Menschen, die Gott lieben. Also da brauche ich mir dann keine Gedanken machen.
Hier dieser Vers 7 oder die ganzen Verse sind eigentlich auch theologisch interessant. Da geht es wieder um diese Landverheißung. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, Fremden, jeweils ihr Witwe und so weiter und so fort, und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also es ist eine bedingte Verheißung, diese Landverheißung, die Gott dem Volk gegeben hat. Wenn ihr wirklich mit mir lebt und gerecht lebt, dann dürft ihr in diesem Land wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn nicht, dann schmeiße ich euch raus wie die Kananiter vor euch, sagt Gott. Gott macht das im Prinzip sichtbar, was im Herzen ist. Er spielt dieses Spielchen nicht mit und lässt sie nicht ihr religiöses, braves Judentum so weiterleben. Er sagt, nee Leute, wenn das nicht echt ist, wenn er nicht wirklich mit mir lebt und wenn er nicht echt umkehrt, dann
Gott sagt ja, er speit die Launen aus.
Ne? Ist dieses Land, war der Ort des Segens. Ja. Dann schmeiße ich euch auch da raus. Und ich finde das auch heute interessant. Also die orthodoxen Juden sagen das zum Beispiel teilweise selbst, dass sie sagen, dass dieser Zionismus, der die Juden wieder zurückgebracht hat in das Land Israel, heute wieder, die orthodoxen Juden sagen, es war ein Werk des Fleisches im Prinzip. Die sagen, nee, Gott hat es nur verheißen, wenn wir Buße tun, wenn wir zum Herrn zurückkehren, und das ist noch nicht passiert. Und letztendlich, ja, auch wenn der Messias kommt, ja, ist interessant, aber ja, wird auch in unseren Kreisen oft, ich persönlich sehe das anders,
ja, auch, Sonntag,
auch als am Sonntag. Aber ist okay, das sind auch keine zentralen Bereiche, sage ich mal, unseres Glaubens. Aber ich persönlich würde nicht sagen, Israel hat ein Anrecht, jetzt unbedingt in Israel zu sein. Ja, vielleicht wenn sie umkehren, wenn sie sich zu Jesus bekehren, dann vielleicht, dann können wir drüber reden. Aber so diese bedingungslose, ich verdiene Gottes Segen, selbst wenn ich nicht ihm nachfolge und nicht an ihn glaube, das ist ein Trugschluss. Auch für Namenschristen. Das spielt Gott auch nicht mit.
Die israelische Regierung ja eigentlich ungläubig ist. Das sind ja eigentlich keine richtigen gläubigen Juden.
Ja, nicht nur die Regierung, die meisten sind ja säkuläre Menschen. Und Tel Aviv ist Sodom und Gomorra. Ist eine sehr weltliche, verwestlichte Stadt auch.
Und das ist ja auch gar nicht unser Ziel auf der Erde, sondern wir suchen ja, dass Jerusalem im Schön Himmel ist, unsere Mutter. Ja. Und Jesus ist ja auch voll krass. Er sagt, manche werden Herr, Herr sagen, und ich werde sagen, ich habe sie nicht gekannt.
Ja.
Also es ist heute genau noch so krass im Neuen Testament wie bei Jeremia, gell? Also, ja.
Ja. Aber es ist gut, dass wir uns daran erinnern, dass Gottes Verheißungen oft bedingt sind. Eben auch diese Landverheißung an Israel, auch Römer 8, 28 hat man, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Nicht automatisch jeden, der durch die Kirchentür geht. Da liegt nicht der Segen drin in unserer äußeren Religiosität. Und Gott durchschaut es natürlich. Alles. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Diese Worte der falschen Propheten. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Das sehen wir so oft, auch heute. Ich habe euch letztes Mal erzählt von der Frau, die zu mir kam und im Prinzip den Segen wollte, dass es okay ist, obwohl sie im Ehebruch gelebt hat, im Gottesdienst zu kommen. Und sie hat ja Buße getan und ist mit dem Seelsorger. Ich sage, nee, du hast nicht Buße getan, wenn du gerade wieder, du hast es bekannt und dann gehst du wieder zurück zu dem Freund. Wie geht das? Aber ich kenne das auch von Praiseland, ja, von Jugendcamps, dass wir teilweise Mitarbeiter haben, die, ja, ich liebe Jesus und ich bin Christ und Jesus Fisch und what would Jesus do? Und dann lebt er mit der Freundin zusammen und ich sage, wie passt das? Was ist los? Ist und da wird geraucht, gesoffen und keine Ahnung, perverse Filmchen angeguckt und alle möglichen Sachen. Mhm. Also alles so, wie es hier steht. Und sie sagen, wir sind gerettet, um dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Und mich beunruhigt es sehr, diese Gleichgültigkeit auch zu sehen. Wo dieses Christsein so irgend so was Äußerem oder ja, keine echte Buße, keine echte Umkehr. Ich lebe weiter in meiner Sünde und tue weiter, wonach mir halt gerade ist, meine sündigen Impulse. Aber ich bin gerettet, weil, was immer, ich bin ja irgendwann mal nach vorne gegangen oder habe meine Hand gehoben. Wir können Gott sei Dank nicht beurteilen, wer gerettet ist oder nicht. Ich möchte niemandem die Erlösung absprechen. Aber ich würde so einer Person sagen, prüf dich selbst. Es sieht gerade nicht so aus, als wärst du gerettet. Du lebst nicht wie ein Christ. Christ heißt eigentlich kleiner Jesus. Das sind die, die so sind wie Christus. Das ist ein Christ. Und wenn du bewusst gegen Gott lebst und gegen sein Wort und sagst, ich bin Christ, dann muss ich sagen, ich kann in dein Herz schauen, aber die Frucht gerade an deinem Baum ist nicht wirklich gut. Und Paulus sagt es auch, prüft euch, ob ihr ja, gerettet seid, ob ihr...
Wobei wir doch aber trotzdem auch aufpassen müssen, weil wir ja viel äußerlich beobachten. Also das ist mir jetzt schon oft passiert, dass man das halt oft, ja, was heißt ja, an den Früchten wird man sie erkennen, aber es ist leider nicht immer so. Also es kommt wirklich auf die Herzenshaltung drauf an, denke ich. Also da, so wie wir vorhin schon gesagt haben, viele Sachen manchmal Fassade. Und manche können wirklich eine super gute Fassade auflegen und du sagst, der ist errettet. Ja, so wie er sich verhält, was er sagt, der ist errettet.
Naja, manchmal, und, ich habe auch schon Leute getauft, wo ich, okay, die hatten ein Zeugnis abgelegt und ja, sie glauben, Bekenntnis und getauft und dann ein paar Wochen, ein paar Monate später sind sie irgendwo weg vom Fenster und leben in irgendeiner Beziehung und Gott ist ihnen gerade egal, wo ich dann auch sage, okay, das war offensichtlich nicht echt, aber ich kann auch nicht ins Herz schauen. Und man darf natürlich auch keine Punktaufnahmen mehr machen, sozusagen. Also du darfst jetzt auch so sagen, boah, der lebt mit seiner Freundin, deswegen, vielleicht hat er sich gerade gestern bekehrt und noch nie die Bibel gelesen und er ist gerade auf dem Weg. Vielleicht hat Gott schon zu seinem Herzen gesprochen und ihn fühlt sich überführt, aber er weiß auch nicht, Also man darf nicht einfach so dieses Schema F und meine Schublade und jetzt bist du das oder bist du das. Aber wenn jetzt einer, der sag mal, seit Jahren in der christlichen Camparbeit mitarbeitet und den Superchristen spielt und mit seiner Freundin zusammenlebt, dann muss ich sagen, hey, also irgendwas stimmt da jetzt doch nicht, ne? Da solltest du schon ein bisschen weiter sein. Und vor allem, wenn man die Leute dann anspricht und ihnen im Wort Gottes zeigt, hey, hier, und sie sagen, genau wie das Volk Israel, ja, ist ja egal, das ist der alte Kram von, ja, das ist ja alles nicht so. Und ich habe ja Frieden, es wird dieser falsche Frieden, ich habe Frieden drüber, ich habe meinen Frieden gefunden mit mir. Zwischen mir und Gott ist es okay, so hat auch diese Frau so ähnlich das rübergebracht. Vielleicht ist es ein falscher Friede.
Ja, viele denken aber, dass Gottes Opfertod auch das wegnimmt. Aber dazu gehört halt auch, sich an Gottes Regeln zu halten. Sie sehen ja nur diese eine Sache, dass Gottes Opfertod alle Sünder wegwascht. Das stimmt. Aber er hat aber auch der Sünderin gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Also er hat ihr verziehen. Aber das heißt auch dann wirkliche Umkehr.
Und das Problem ist ja gar nicht so sehr der Akt der Sünde, sondern das Problem ist ja das Herz, was dahinter steht.
Ja. Mhm. Der Gedanke.
Jemand, der sagt, mir ist es egal, was Gott sagt. Ja, was sagt das über dein Herz, wenn es dir egal ist? Jeder kann sündigen, jeder von uns. Ich glaube, keiner kann sich hinstellen und sagen, ich werde nie in den Ehebruch fallen oder mir wird es nie passieren. Ich meine, ich hoffe nie und ich möchte nicht. Und ja, aber ich wäre schon mal fast auf die Nase gefallen und ja, habe da auch eine Lektion gelernt. Jeder von uns ist fähig, aber das Problem ist dieses Herz. Wenn wir dieses Herz haben, es ist kein Problem, dann ist es echt ein Problem.
Vielleicht gibt es auch einige junge Leute, die sind vielleicht verlobt und die leben so. Ich meine, die haben noch nicht diese Ehe vollzogen in dem Sinne. Das kann man niemand unterstellen. Ich meine, man denkt zwar, ja, die sind jetzt zusammen und dann machen die alles miteinander. Oder ich weiß es nicht.
Das würde ich in dem Fall nicht unterstellen. Nicht? Ich frage da konkret nach. Ich sage, okay, wie sieht es denn aus? Also rein äußerlich, ihr zerstört zumindest euer Zeugnis. Na, ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber jeder aus der Welt, der euch sieht, sagt, na, guck dir mal den Christen an, der lebt auch nicht anders als wir. Ne? Also zumindest dein Zeugnis hast du schon mal zerstört und in den allermeisten Fällen. Das braucht schon echt einen Superhelden, ne? Zwei, die im selben Bett pennen und aber es passiert, ich würde mir das nicht zutrauen. Aber schon gar nicht, wenn du verliebt bist und voll Hormonen bist und so. Okay, es ist zumindest nicht weise.
Das ist ein anderes
Thema. Aber das Problem ist, die sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Und ich kann auch hier an unseren Dekan denken, der im Ehebruch lebt, soweit ich das verstehe. Aber trotzdem noch, es macht nichts. Ne? Ich lebe zwar gegen Gottes Wort, aber man kann sogar eine geistliche Position haben heutzutage und angesehen sein und sehr religiös sein. Und das ist ein Problem. Oder ein Materialist sein. Wir müssen es ja nicht nur an dem festhalten. Ja? Wir sind Christen, Halleluja, preis dem Herrn, aber wir sind genauso egoistische Materialisten wie alle anderen und habsüchtig. Das Götzendienst steht auch in derselben Liste übrigens wie Unzucht und Ehebruch.
Jeder hat eine andere Schwäche.
Also jeder prüfe sich selbst. Aber nicht Sünde entschuldigen, das ist immer ein Problem. Wie stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Also Materialismus zum Beispiel, muss praktisch zu machen. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Also eine Stunde am Sonntag sind wir fromm und dann leben wir wie die, die Gott nicht kennen. Ist dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Also was Unreines. Jesus bezieht sich auf diesen Vers. Natürlich, wenn er im Tempel sagt, dass Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein, aber ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Doch siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr.
Das ist wichtig.
Und das ist das, was du vorhin angesprochen hast.
Er sieht alles, alle Dinge. Fassade zählt nicht.
Das wir leben in der Gegenwart Gottes.
Ja.
Und die Engel entsetzen sich.
Und das ist der Punkt, haben wir mehr Menschenfurcht oder haben wir mehr Gottesfurcht?
Ja.
Gott sieht's. Denn geh doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Silo war so im Zentrum des Landes, im Nordreich, im ehemaligen Nordreich Israel, und Silo war so um die 400 Jahre lang der Ort, wo das Heiligtum, das Bundeszelt gestanden ist, der Opferaltar war. Und Gott sagt ihnen, seht, was ich gemacht habe. Das Nordreich zu dem Zeitpunkt war schon gefangen weggeführt. Silo war zerstört. Gott hat kein Interesse an heiligen Städten, an äußerer Religiosität, wenn das Herz nicht dahinter ist. Und seht, was ich mit ihm getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich habe euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt. Das war das Problem, Gott hat gesprochen, sie wollten Gottes Wort nicht hören. Gott spricht zu uns schwarz auf weiß. Wir haben das Wort Gottes stärker, als das Volk Israel es je gehabt hatte durch die Propheten. Schwarz auf weiß, jeder kann seine Bibel lesen. Wir haben keine Entschuldigung. Aber sie wollten nicht hören. Und das ist die Ursache von allen anderen Problemen. So werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin, also mit diesem Tempel. Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Also Gott wird auch den Tempel zerstören, so wie er Silo verworfen hat. Und Gott hat kein Interesse an unseren äußeren Formen. Gott hat kein Interesse an der Kirche, die liberal ist und immer an sein Wort glaubt. Und wenn wir da abfallen, dann kann er genauso gut unser Gotteshaus hier einreißen oder der Blitz und es abbrennen lassen. Das ist eine leere äußere Hülle. So wie er zu ihnen gesagt hat, na, ihr verbindet so äußerlich die Wunde, hat er ihnen im Kapitel 6 gesagt. So wie wenn sie dir, Bernd, Schlüsselbein ist gebrochen und die machen Pflaster außen drüber, dass man es nicht mehr sieht. Ich, ja. Ist ja alles gut, ne? Aber nee, ist nicht alles gut.
Das ist zusammengetackert worden. Platte rein und dann kommen am Montag raus die Klammern.
Und ich denke, da machen wir Schluss.
Ja.
An dem Punkt ist zwar wieder mittendrin, aber eigentlich auch ein Abschnitt, weil jetzt wird er wieder zu Jeremia persönlich sprechen. So die Hauptlektion heute wieder mal: Gott ist nicht interessiert an unserer Religiosität. Gott möchte unser Herz, dass wir ihn lieben und ihm gehorsam sind.
Gott wollte ja auch eigentlich gar keinen Tempel haben, also unbedingt. Ja. Menschen wollten das haben, ne? Wenn du überlegst. Die Menschen wollen immer nur Äußerlichkeiten haben irgendwo. Ne?
Ja.
Das war schon immer so gewesen. Das ist verrückt.
Wollten auch den König haben.
Genau.
Jetzt gar gebraucht. Aber
ja.
Ja. Weil immer, ja, das ist das Menschliche irgendwie so. Das ist immer etwas sucht, was Greifbares. Ja. Das, der naheliegendste Weg. Auch die Griechen wollten doch auch immer wieder was Neues hören. Und Paulus, die Rede hält am Areopag, Die waren jeden Tag wollten die neue Lehre oder neue, die waren so auf immer das Neue, wie du vorhin gesagt hast, es ist immer was Neues, auch in der Bewegung. Aber es ist nicht das Wort, das ihr das gehört habt, das ist dieses Wort, das bleibt ja. Johannes sagt es ja auch, dass ihr von Anfang an gehört habt. Darin bewegt euch. Das ist, was ewig bleibt, was nicht irgendwie unterliegt keinen modernen Strömungen. Es kommt nichts Neues. Es ist, ihr habt es schon. Ihr habt schon. Ja, ergreift es doch für euch. Ja.
Schön. Bernd, betest du mit uns zum Abschluss?
Ja, ja, Vater, ich werde jetzt einfach danken für die Gemeinschaft, die wir heute Abend haben dürfen mit dir untereinander. Und ich danke dir für dein Wort, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast, Herr. Ja, dass wir dein Wort bewegen, dass wir wirklich so damit umgehen, wie du es von uns erwartest, dass wir dich an die erste Stelle setzen. Dass du alles in allem bist, Herr, dass wir nicht auf Äußerlichkeiten schauen brauchen und dass es uns einfach auch hinzugefügt wird, wenn wir dich sehen, wenn wir ja zu dir kommen und wenn wir nach deinem Reich trachten, Herr, wird uns das alles hinzugefügt, da brauchen wir uns gar nicht sorgen, weil du sorgst für uns in einer Art und Weise, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du uns so liebst und uns kennst und uns immer wieder in deine Gegenwart ziehst und rufst, Herr. Denn bei dir sein, ist es gut. Da ist unser Ort, wo wir sein wollen und sein werden. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass wir auch noch eine gute Nacht haben dann und dass du uns gut nach Hause bringst und morgen früh wieder erwächst zu neuem Leben, dich zu loben und dich zu preisen mit unserem ganzen Sein. In Jesu Namen.